Herr Professor Fromm, Psychoanalytiker und Psychologen haben versucht, die politische Einstellung, die man mit Faschismus bezeichnet, zu erklären, durch welche Charakterstrukturen, Persönlichkeitsstrukturen sie zustande kommt. Und man ist dabei, glaube ich, auf etwas gestoßen, das man als autoritäre Persönlichkeit oder autoritären Charakter bezeichnet. Wie sieht denn eine solche Persönlichkeitsstruktur aus? Könnten Sie das etwas skizzieren?
Ja, ich glaube, ich würde am liebsten vom autoritären Charakter sprechen und dabei Charakter in dem dynamischen Sinn gebrauchen, in dem Freud Charakter gebraucht hat, eigentlich zum ersten Mal wissenschaftlich. Wenn Sie Balzac lesen, dann haben Sie denselben Charakterbegriff dargestellt in seinen Novellen. Charakter nämlich als eine relativ permanente Struktur der in einer Persönlichkeit dominierenden Leidenschaften. Also es gibt einen liebenden Charakter, einen zerstörenden Charakter, um einmal zwei ganz grobe Charakterzüge, Charakterorientierungen darzustellen. Nun, beim autoritären Charakter würde ich sprechen von, wenn man ihn in einer psychoanalytischen Namengebung bezeichnet, als dem sadistisch-masochistischen Charakter. Nun,
können Sie das ein bisschen näher erklären?
Das ist also die Frage, was ist hier sadistisch und was ist masochistisch? Unter sadistisch verstehe ich in erster Linie nicht das, was gewöhnlich darunter verstanden wird, nämlich nur eine sexuelle Perversion. So hat es auch Freud verstanden. Sondern Sadismus geht viel weiter als nur den Wunsch, körperlich zu quälen und speziell im Zusammenhang mit sexueller Erregung. Sondern ich verstehe unter Sadismus den leidenschaftlichen Wunsch, über einen anderen Menschen absolute Kontrolle zu haben. Oder ich sollte nicht einmal sagen, über einen anderen Menschen nur, über ein anderes Lebewesen, auch über Tiere. Und man kann auch so sagen, dass der Sadismus ein Ausdruck des Wunsches für Allmächtigkeit ist, indem der andere Mensch zum Gegenstand der eigenen Kontrolle wird und ihm das eigene Leben genommen wird, zwar nicht physisch, der Sadist will nicht den anderen Menschen zerstören, aber er will ihn zu seinem Ding machen, das, was er beherrscht, oder wenn Sie wollen, dessen Gott er wird. Das kann sich in vielen Formen ausdrücken. Was aber besonders dabei ist, ist immer, dass der andere Mensch ein Schwacher sein muss, ein Unterlegener sein muss. Nur der Unterlegene reizt den Sadisten, denn nur der lässt sich ja zum seinem Geschöpf machen. Der Starke, der sich wehren kann, der reizt ihn nicht, ganz im Gegenteil, der zieht ihn an. Den betet er an, den bewundert er. Und damit komme ich auf die andere Seite, nämlich die masochistische Seite. Als Masochismus verstehe ich hier auch wiederum nicht nur in erster Linie nur die Lust am Schmerz, wie das im Wort Masochismus gewöhnlich angedeutet wird, sondern die Lust an der Unterwerfung unter etwas, was stärker ist. Die absolute Abhängigkeit und damit auch die Erfüllung des Wunsches, der eigenen Verantwortung ledig zu sein. Der Masochist, der sich unterwirft, braucht nicht mehr über sein Leben zu unterscheiden. Er wird gelebt durch eine höhere Macht. Nun, da selbst zu entscheiden, die Risikos des Lebens auf sich zu nehmen, sehr schwer ist, und sehr riskant ist, ist natürlich der Wunsch dieser Unterwerfung ein sehr weit verbreiteter und man kann wohl sagen, einer, der in der Existenz des Menschen, in seiner Hilflosigkeit selbst verankert ist. Aber umso mehr so, als wenn soziale Umstände seine Ohnmacht, seine Unfähigkeit zu handeln, seine Unfähigkeit kritisch zu denken, noch außerordentlich verstärken. So dass ich also unter dem sadistisch-masochistischen Menschen oder dem autoritären Charakter, wenn Sie es einmal einfach nennen wollen, verstehe, was man nennt den Radfahrer, der sich nach oben duckt und nach unten drückt. der einen Genuss daran hat, die Kleinen und Schwachen zu beherrschen und sich vor den Großen nicht nur zu ducken, sondern sie anzubeten und sich beschützt zu fühlen und auch sich mit ihnen zu identifizieren.
Wie sieht ein solcher Mensch auf der oberen Ebene aus, also als Führerpersönlichkeit?
Nur noch als Führer ist er, und das sieht man bei Hitler zum Beispiel ganz deutlich, auch abhängig und will er abhängig sein. Wenn Sie Hitlers Schriften lesen oder reden, dann sehen Sie immer wieder die Bezugnahme auf das Schicksal oder auch Gott oder die Vorsehung und wahrscheinlich am meisten sogar die Gesetze der Biologie, die Gesetze der Rasse, das Weiterleben der Rasse, wobei er sich immer bezieht auf seine etwas vagen, aber für ihn doch sehr wichtigen darwinistischen und sozialdarwinistischen Vorstellungen, dass eben nur im Kampf und im Besiegen anderer Rassen das Überleben der eigenen Rasse gesichert ist. Des eigenen Volkes, das war für ihn dasselbe.
Um mal bei diesem Beispiel zu bleiben, Sie haben ja die Kindheit Adolf Hitlers auch untersucht daraufhin. Kann man etwas sagen über die Entstehungsbedingungen eines solchen autoritären Charakters?
Nun, ich glaube, man kann sagen individuell, dass dieser Charakter sich dann immer entwickelt, wenn ein Mensch scheitert, wenn ein Mensch sich ohnmächtig fühlt, wenn ein Mensch keinen positiveren Weg hat, sich selbst als stark zu fühlen, sondern wenn er sich schwach fühlt. Hitler war ein immer gescheiterter Mensch bis zum Kriege und der Verlust des Krieges ließ ihn nochmals scheitern, denn damit brachen alle seine Ideale zusammen. Aber sein ganzes Leben bis dahin war ein Scheitern nach dem anderen. Sein großer Wunsch, ein Künstler zu sein, oder auch der war ja gar nicht so echt, irgendetwas Großes zu werden, die waren gescheitert. Er wusste auch nichts, er konnte nichts, er war eigentlich eine Randexistenz. Da kommt nun, entwickelt sich mehr und mehr der Wunsch zur Macht. Anstelle der inneren Ohnmacht, der inneren Impotenz, wenn Sie so wollen, eine Omnipotenz, eine Allmacht, in der er alles kontrolliert, alle, und in dem er dann seine Ohnmacht übertönen kann. Durch das Resultat dessen, was er mit anderen Menschen macht. Sie sehen es auch klassenmäßig. Wenn Sie einmal fragen, wo war denn die Hauptstärke des ursprünglichen Nationalsozialismus in der deutschen Bevölkerung, so kann man klar sagen, sie war nicht in der Arbeiterschaft, sie war nicht im Bürgertum, noch auch im Großbürgertum oder in feudalen Kreisen. Sie war im Kleinbürgertum. Und warum? Weil das deutsche Kleinbürgertum damals, also die kleinen Geschäftsleute, der Mann, der einen kleinen Laden hatte, oder die kleinen Beamten, die sich zur monarchischen Zeit stark fühlten, weil sie immerhin von der Herrlichkeit der Monarchie etwas abbekamen und an dieses System glaubten, alle die waren aus der Geschichte herausgeschleudert. Aber speziell auch der kleine Handwerker, der kleine Kaufmann. Die Entwicklung des Kapitalismus ging ja dahin, die alle auszumerzen. Es war eine Klasse, die gesellschaftlich und ökonomisch gesehen zum Tode verurteilt war. Sie sahen das, sie fühlten das. Sie fühlten ihre Ohnmacht wirtschaftlich und auch gesellschaftlich. Mhm. Ja nun, aus diesem Gefühl der Ohnmacht kam dann der Wunsch zu herrschen, zu kontrollieren. Und wer blieb dann übrig, außer den Juden oder den politischen Minoritäten. Und das war, was den großen Appell von Hitler verständlich macht. Er appellierte an eine sich ohnmächtig fühlende Klasse mit dem Versprechen, euch wird die ganze Macht gehören. Dass sie ihr dann auch nicht gehörte, das ist eine andere Frage, das war sein Schwindel. Aber das war ja, was sie zunächst glaubten.
Kann man also sagen, dass die Anhänger einer solchen Führerpersönlichkeit wie Hitler, der so faschistisch gewesen ist, und dass diese Anhänger, die ja auch faschistische Ideen oder Einstellungen vertreten, dass die im Grunde dieselbe Charakterstruktur haben?
Genau. Ich glaube überhaupt, dass ein Führer eben immer nur dann wirksam wird, wenn seine Charakterstruktur, ich möchte sagen, typisch ist für einen großen Teil, denen er führt. Wenn er dann einmal Erfolg hat, natürlich dann kommen andere, die den Erfolg dem Erfolg nachbeten, nachlaufen, die sich anpassen und so weiter. Aber zunächst einmal zieht ein Charakter die an, die Gleiches fühlen, die einen ähnlichen Charakter haben. Für andere, die einen ganz entgegengesetzten Charakter haben, wirkt er nur abstoßend.
Herr Professor Fromm, Sie haben uns diesen autoritären Charakter nicht nur anhand einer Führerpersönlichkeit geschildert, sondern auch in dem, was man in Deutschland der 30er Jahre als Kleinbürgertum bezeichnen kann. Ist das eigentlich auf diesen Zeitraum und auf diese historische Zeit begrenzt? Oder könnte man eine solche Gesellschaftsform auch woanders finden?
Ja, ich glaube, man kann solche Gesellschaftsformen auch woanders finden, wo dieselben Bedingungen vorliegen. Ja, man muss sogar fürchten, dass man sie auch wieder in Deutschland in Amerika finden kann, wenn gleiche Bedingungen vorliegen. Und was sind die Bedingungen? Wenn der Mensch sich ohnmächtig fühlt, wenn er das Leben langweilt, wenn das Leben keinen Sinn macht, wenn er zwar bewusst glaubt, frei zu sein, in Wirklichkeit aber vollkommen manipuliert ist, nicht nur in seiner Arbeit, sondern auch in seiner Freizeit, wo er glaubt, er tut, was er will, während in Wirklichkeit er das tut, was ihm von der Reklame und von den Gebräuchen und von dem, was die anderen machen, suggeriert wird. Ja, da hat der Mensch ein Bedürfnis, sich doch nicht ganz ohnmächtig zu fühlen und doch irgendwo Macht zu haben. Und noch etwas, auch irgendwo etwas an Drama zu erleben, an Erregung zu erleben. Die Idee, dass sein ganzes Leben lang nun nichts weiter enthalten wird als das, was er schon jetzt voraussehen kann. Immer wieder dasselbe. Nichts Neues, nichts Aufregendes, außer schlimmen Sachen, Krankheit. Diese Idee ist sehr schwer zu ertragen, wenn ein Mensch noch nicht ganz zum deshumanisiert worden ist. Alle diese Dinge sind übrigens sehr klar gesehen worden, schon zwischen 1900 und 1914 von Schweitzer, der schon geschildert hat, wie der moderne Mensch, damals war das noch viel schwieriger zu sehen, wie er sagt, eine pathologische Neigung hat, seine Selbstständigkeit aufzugeben. Ja nun, ich sage damit, solche Bedingungen können sich auch heute entwickeln. Und deshalb sind sie keineswegs auf 1933 beschränkt, keineswegs auf Deutschland beschränkt, sondern sie werden Probleme überall da, wo der Mensch sich ganz ohnmächtig fühlt und sich ganz gelangweilt fühlt.
Dann müsste es doch eigentlich einen bestimmten Erziehungsstil geben, den man charakterisieren kann, der zu diesem, der diese Gefahr fördert, dass man für solche faschistischen Ideen anfällig wird, aus Langeweile zum Beispiel, oder weil sich ein solcher autoritärer Charakter bildet.
Ja, der diese Gefahr fördert und andererseits diese Gefahr vermeidet. Sicher, das gibt es. Ja, nun, wenn die Langeweile schon der Schule anfängt, wenn in der Schule schon die jungen Menschen an nichts anderes denken als an den Prozentsatz ihrer Abitursnoten, wenn sie schon ein intensives Konkurrenzgefühl haben, zu einer Zeit, wo sie eigentlich noch jung sein sollten, und das heißt unbeschwert vom Konkurrenzkampf, ja, da wird zunächst einmal das Leben langweilig. Sie fühlen sich auch ohnmächtig, denn sie sind ja ganz abhängig, zunächst einmal von den Noten ihrer Lehre, sind abhängig vom Arbeitsmarkt und abhängig in einer sehr drastischen Weise, dass sie nämlich für Jahre vielleicht keinen Beruf haben können und nicht studieren können, sind abhängig von all den Faktoren, über die sie keinerlei Kontrolle haben. Und diese Kontrolle und das Gefühl der eigenen Macht wird dadurch kaum größer, dass sie in demokratischen Wahlen von Zeit zu Zeit ihre Stimme abgeben können. Im Gegenteil, dann stimmen sie häufig destruktiv nur aus Ärger und nicht aus rationalen Motiven, weil sie es denen mal zeigen wollen, die gerade in der Regierung waren. Aber das ist auch kein gutes Motiv zu wählen. Das heißt, wenn das Leben so uninteressant ist, wie es heute für die meisten Menschen ist, wenn es eigentlich nur eine Ausflucht gibt, und das ist die billigste Art der Erregung oder des von sich davonlaufens, ja, dann verstärken sich natürlich durch die Erziehung das Potenzial für den Faschismus. Während umgekehrt, wenn man das Leben interessant macht, wenn man mit dem Leben, wenn man experimentiert, wenn man da Fantasieraum lässt, wenn man nicht die Menschen von vornherein hereinzwingt in eine bestimmte Schablone, wenn man sie überlegen lässt, was sie eigentlich wollen, wer sie eigentlich sind, wenn man sie lehrt, das auszudrücken, was sie fühlen und denken, statt das einfach in sich hineinzuschlucken, was sie gelehrt bekommen, was ganz uninteressant für sie ist, ja, dann wird man in der entgegengesetzten Richtung. Es kam heute gerade ein Brief von jemandem, der ein Buch schreibt, in dem man Träume für Kinder von 8 Jahren in der Schule erklärt. Mhm. Ja, nun, das halte ich, war immer schon der Meinung, dass das eine sehr gute Idee ist. Zum Beispiel der Traum, den wir ja alle haben, wir alle träumen ja, es ist auch eines der Dinge, die uns allen gemeinsam sind. Und da sprechen wir eine ganz andere Sprache. Da sprechen wir eine Fremdsprache, aber nicht Französisch oder Englisch, sondern die universale Sprache der Symbole. Die Träume eines alten Ägypters und die Träume eines modernen Menschen sind ganz gleich. Und diese Sprache kann man verstehen lernen. Damit lernt man aber zu verstehen das Subjektive, das, was der Mensch wirklich fühlt. Und wir vergessen unsere Träume so leicht, weil das, was wir wirklich fühlen und denken, so komplett häufig im Gegensatz zu dem steht, was wir denken und fühlen müssen, wenn wir uns anpassen. Also wenn wir unter dem Einfluss der vielen Geräusche vom Tage leben, dass wir einfach die Gedanken gar nicht haben können, die Gefühle haben können. Und noch etwas. Sie sehen, dass im Traum die Menschen außerordentlich schöpferisch sind. Menschen träumen häufig Geschichten, die sie einfach drucken können, als eine Kurzgeschichte von Kafka oder als Gegenstand eines Dramas. Menschen, die, wenn sie wach sind, auch nicht im Entferntesten imstande wären, so etwas zu denken. Außerstande wären auch nur einem Gedicht mit Verständnis zuzuhören. Warum? Weil im Menschen diese Fantasie existiert, diese kreative Gabe existiert, aber nur, wenn er schläft. Sie könnten sagen, Dichter sind Menschen, die dichten können, wenn sie wach sind. Der gewöhnliche Mensch kann nur dichten, wenn er schläft. Warum? Genau wieder, weil unser waches Leben so beschäftigt ist mit Geld verdienen, sich zu schützen, sich zu verteidigen, anzugreifen, dass für die feineren Tätigkeiten der menschlichen Seele kein Platz ist. Im Schlaf, das heißt der biologische Zustand, wo wir nicht nötig haben, uns zu verteidigen, wo wir am aktiven Leben nicht teilnehmen brauchen, außer wenn ein Alarmzeichen kommt und sagt, da geht irgendetwas Außergewöhnliches vor sich. Ja, im Schlaf sind wir frei. Und im Schlaf zeigen sie deshalb Kräfte, schöpferische Kräfte in Menschen, die im Wachen sich nicht zeigen. Sie sind aber da und können entwickelt werden. Dazu braucht man ihn aber, muss man ihn aber anregen.
Könnte man also sagen, dass ein Erziehungsstil, der diese schöpferischen Fähigkeiten fördert, wir alle lernen ja eigentlich schon von klein auf nicht schöpferisch zu denken, genau, sondern in bestimmten Bahnen zu denken.
Genau.
Wenn dieser Erziehungsstil das fördern würde, wäre das ein mögliches Gegengewicht gegen das Aufkommen solcher faschistischen Denkweisen?
Ich glaube, ganz entschieden, ein sehr großes Gegengewicht. Nur, wer hängt der Katze die Schelle an? Wer hat den Mut, solche Ideen durchzusetzen? Anzuregen haben ja schon manche den Mut gehabt, aber durchzusetzen, wenn das zunächst einmal gegen die Meinung der Wähler geht, wenn das zunächst einmal abstrus erscheint, den Eltern gefährlich erscheint, denn die Eltern sind ja schon davon bestimmt, dass die Kinder zum Lebenskampf richtig erzogen werden müssen. Und die Eltern ja auch wenn sie noch jung sind, die sind schon nun so hereingepackt in den Lebenskampf, dass sie schon müde sind, an etwas anderes zu denken als an das Fortkommen.